Hallo, schön, dass ihr da seid. Kennt ihr das, wenn man irgendwo unterwegs ist, vielleicht im Urlaub oder sonst irgendwo in Deutschland vielleicht, und die Sprache oder der Dialekt, der dort gesprochen wird, der ist nicht ganz so deine Muttersprache oder dein Mutterdialekt, wie auch immer man das dann nennen würde. Wie gesagt, vielleicht ist es für dich Deutschland, weil du nicht hier aufgewachsen bist und Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Vielleicht kennst du das aus dem Urlaub, wenn du irgendwo bist und mit jemandem sprichst auf einer Sprache, die eben nicht deine Muttersprache ist, und man hört das so ein bisschen raus, dass du nicht von dort bist. Oder vielleicht kommst du wie ich aus dem Ruhrgebiet und bist dann in den tiefen Süden gezogen, hier nach Mannheim. Und zumindest wenn du neu bist, dann erkennen Leute dich so ein bisschen an deinem Dialekt. Meine war vielleicht nicht ganz so stark, aber doch merkt man, die Leute sprechen hier anders, so ein bisschen anders. Man versteht sich, aber man klingt doch ein bisschen anders. So großen Spaß bereitet mir das immer, wenn ich auf Konferenzen unterwegs bin, so von der Arbeit, meist international, da wird dann Englisch gesprochen. Man redet dann dort mit Leuten und in der Regel ist mein Englisch jetzt besser als dieses deutsche Bahn-Denglisch. Also man hört nicht sofort raus, vielleicht wo ich herkomme, aber man merkt trotzdem, dass, na, ich bin kein englischer Muttersprachler, so wie viele Leute um mich herum auch. Und irgendwann kommt dann die Frage, ja, wo kommst du eigentlich her? Und nicht nur einmal war das eben verknüpft mit diesem, man merkt, der Akzent ist irgendwie anders, aber man kann es nicht so ganz zuordnen. Und bei Sprachen ist es irgendwie auch eine ganz gute Sache, wenn man es vielleicht nicht ganz so krass zuordnen kann. Aber ich möchte mit euch heute um den göttlichen Akzent reden. Und da ist es vielleicht nicht eine ganz so gute Sache, wenn man das nicht so klar zuordnen kann. Mein Name ist Stefan und ich freue mich heute mit euch hier vor Ort und online gemeinsam in Gottes Wort reinzuschauen. Und aus dieser Stelle, wo es auch viel um Sprache, um Worte und um unseren Akzent gewissermaßen geht, etwas rauszuziehen, was für uns alle heute relevant ist. Also lasst uns gemeinsam in diese Bibelstelle hineinschauen. Diese Stelle steht in Jakobus 3 und wir arbeiten uns ja gerade so ein bisschen durch den Jakobusbrief durch, wo wir sehr viele Tipps dafür finden, wie wir unseren Glauben im Alltag leben. Und in Jakobus 3, in den Versen 1 bis 12, da heißt es: Liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen. Denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Ich habe so ein paar Verse zwischendurch übersprungen. Die könnt ihr gerne zu Hause oder in euren Hausgruppen nachlesen. Da wird das Ganze dann noch bildhafter, als es ohnehin hier in dieser Stelle ist, beschrieben. Also eine Stelle voller Warnungen, eine Stelle voller Bilder, was es bedeutet, wenn wir sprechen und was wir sprechen sollen, welche Worte wir von uns geben. Also lasst uns diese Stelle nochmal gemeinsam durchgehen und eben daraufhin überprüfen, was das für uns heute bedeutet. Fangen wir mit diesem ersten Vers an. Liebe Brüder, es sollen nicht so viele von euch oder sollen nicht alle von euch Lehrer werden wollen. Also ihr merkt, ich predige heute eigentlich nur zu mir selbst, aber wenn ihr Bock habt, dann dürft ihr gerne auch noch ein bisschen mit zuhören. Na, ganz so einfach ist es nicht. Diese Bibelstelle, die fängt zwar damit an, dass diese Warnung explizit an die Lehrer gerichtet wird, aber dann im zweiten oder im dritten Vers, da öffnet sich das Ganze ein bisschen. Und die Zielgruppe von diesen Versen ist zwar immer noch die Leute, die lehren, aber eben noch viel mehr Leute drumherum. Eigentlich alle, die reden, die Worte von sich geben, ob das jetzt gesprochen ist oder ob das schriftlich ist. Also auch wenn dieser erste Vers so explizit an die, die in der Gemeinde vielleicht lehren oder predigen gerichtet ist, so ist die Zielgruppe insgesamt von diesem Abschnitt doch so viel weiter. Zum einen ist dieses Lehren vielleicht ein bisschen weiter zu fassen, als es direkt in deinem Kopf ist, wenn du eine Predigt zuhörst, aber zum anderen eben auch, weil diese Zielgruppe bewusst geöffnet wird in den späteren Versen. Also warum diese extra Warnung an die, die lehren in der Gemeinde in diesen Versen? Generell dient es dem Schutz der Botschaft Gottes. Auch und gerade vor Leuten, die ihre Position in der Gemeinde vielleicht missbrauchen und das Wort Gottes so verdrehen, um einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Ich glaube, das ist so der Hauptfokus hier, wenn es um diese Warnung an die Lehrer geht, dass sie besonders streng beurteilt werden. Aber darüber hinaus sehe ich das auch als eine Art Warnung, nicht einfach nur daherzulabern, wenn es um das Wort Gottes geht, sondern mit der nötigen, und ich drücke das jetzt mal sehr bewusst sehr groß aus, mit der nötigen Ehrfurcht und Demut daran zu gehen, wenn wir über das Wort Gottes reden, also dieses Wort von dem ewigen Gott, der alle Dinge geschaffen hat, in dem alle Dinge die Bestimmung finden und der über alle Dinge richten wird. Also wenn wir über dieses Wort reden, dann brauchen wir diese nötige Demut oder diesen Respekt davor. Es geht nicht darum, dass wir Angst davor haben, vielleicht mal was falsch zu sagen. Jakobus selbst gesteht ja hier ein, dass wir alle Fehler machen. Also auch Jakobus, der diese Worte geschrieben hat. Wir sind nicht perfekt und das weiß Gott auch. Er vergibt uns die Fehler, die wir machen, wenn wir uns eben, wenn wir zu diesen Fehlern stehen und bestrebt sind. Und ich glaube, darum geht es hier in dieser Bibelstelle, bestrebt sind, das, was wir sagen, auch gerade wenn es um das Wort Gottes geht, unter Kontrolle zu haben. Also wenn wir das Wort Gottes lernen, aber auch so viel darüber hinaus, wenn immer wir irgendwie sprechen, kommunizieren, mit Leuten reden. Wie gesagt, die Lehrer werden laut dieser Bibelstelle besonders streng beurteilt, aber das heißt natürlich nicht, dass die anderen nicht irgendwie beurteilt werden darüber, was sie sagen. Da gibt es einige Bibelstellen dazu, die ich mir mit euch gleich noch anschauen möchte. Natürlich ist Gott gnädig und vergibt uns unsere Fehltritte. Darum soll es nicht geben. Wir haben diese Gnade. Aber dennoch sind wir aufgefordert, hier in Jakobus eben darauf zu achten, was wir sagen, was wir so von uns geben. Diese Stelle hier in Jakobus ist nicht die erste und nicht die einzige Stelle, die wir in der Bibel darüber haben, wenn es darum geht, wie wir mit unserer Zunge, mit unseren Worten, mit Sprache umgehen. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 15 im Alten Testament und diese Literatur der Sprüche, die hat einige Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten mit dem Buch Jakobus, so diese Weisheiten, die da drin stecken. Und in Sprüche 15, Vers 4, da lesen wir davon: Freundliche Worte schenken Leben, eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Sehr im Sinne von dem, was hier in Jakobus dann geschrieben wird. Oder später dann im Neuen Testament, da redet Jesus auch gelegentlich mal über unsere Zunge und die Worte, die wir von uns geben. Und an einer Stelle in Matthäus 12, in den Versen 34 und 35, da spricht er zwar zunächst einmal mit den Pharisäern, also auch irgendwie mit Leuten, die lehren, aber auch darüber hinaus Wahrheiten, die auch für uns gelten. Und da heißt es in Matthäus 12, 34 bis 35: Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen. Und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Wie gesagt, diese Stelle ist ursprünglich mal an die Pharisäer gesprochen, aber hier sehen wir so ein bisschen, dass das, was wir von uns geben, eben aus unserem Innersten entspringt. Wir lesen ja auch in der Bibel davon, dass nicht das, was in unseren Mund hineingeht, uns unrein macht, sondern das, was aus unserem Mund herauskommt. Und selbst Jakobus spricht hier in Jakobus 3 nicht das erste Mal über unseren Gebrauch der Zunge, also unserer Worte, sondern in Jakobus 1, in Vers 26, da haben wir auch eine Warnung darüber, wie wir mit unseren Worten umgehen. Und da heißt es sehr, fast schon drastisch formuliert: Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Also immer wieder warnt uns die Bibel davor, unbedacht zu reden, unbedacht mit unseren Worten umzugehen. Die Bibel macht das, weil sie eben weiß, wie viel Kraft, wie viel Potenzial in unseren Worten drin liegt. Zum einen, weil unsere Worte offenbaren, was in uns drin vorgeht, was unser Charakter ist, was unsere Gedanken sind. Ihr kennt dieses Sprichwort: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen oder Taten. Diese dann zu Gewohnheiten, zum Charakter und diese dann zu deinem Schicksal. Wir wissen nicht ganz genau, wo dieser Spruch herkommt, aber in vielen Punkten stimmt er überein mit dem, was die Bibel über unsere Worte lehrt. Gut, die Bibel hat noch mehr darüber zu sagen, wie unser Schicksal bestimmt wird, aber diese Kette von, was in mir drin ist, diese Gedanken, die äußern sich in meinen Worten, die das Potenzial wiederum haben, zu Taten zu werden, die uns so prägen, dass es Gewohnheiten werden und dann zum Stück unseren Charakter ausmachen. Also Worte offenbaren unser Inneres und führen sehr häufig dann doch zu Taten. Das, womit ich mich beschäftige den ganzen Tag, das wird sehr stark prägen, was ich von mir gebe. Wenn ich sehr gestresst bin und ungeduldig bin, dann werde ich auch in meiner Sprache, wenn ich mit Leuten rede, sehr ungeduldig sein. Und manchmal kann es auch sein, dass wenn wir Dinge aussprechen, diese dann sehr viel mehr zu Taten werden. Das muss nicht immer so sein, aber es gibt genügend Beispiele, wo, wenn wir etwas mal ausgesprochen haben, die Handlung nicht mehr so weit weg ist. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben und das muss nicht immer unbedingt zum Schlechten sein. Ich habe im letzten Jahr so ein paar Entscheidungen treffen müssen, was ich auf der Arbeit so mache, in welche Richtung das so gehen soll. Soll ich noch eine andere Art von Weiterbildung machen? Soll ich einen bestimmten Kurs irgendwie an der Uni anbieten und da über was unterrichten? Und ich hatte diese Gedanken im Kopf, aber erst als ich angefangen habe, mit Leuten darüber zu reden und das mal so mit jemandem durchzusprechen, ist aus diesem Gedanken dann auch mehr als nur dieses Wort geworden, sondern auch eine Tat rausgekommen. Ich glaube, wenn ich das einfach nur so für mich in meinem Kopf behalten hätte, dann wäre da keine Tat rausgekommen. Und so sehen wir, dass wir häufig diese Kette haben von dem, was in uns drin ist, wir dann aussprechen, dann zu Taten führt. Diese Kette ist der eine Grund vielleicht, warum die Bibel so häufig einen Fokus auf die Worte legt, weil sie eben zu Handlungen schnell werden können. Und diese Handlungen und teilweise auch die Worte selbst, die haben ein ungeheures Potenzial, Dinge zu verändern. Und zwar zum Guten wie auch zum Schlechten. Die Spannweite, von der wir in der Bibel lesen, die geht von Leben schenken zu Zerstörung bringen. Also alles ist irgendwie abgedeckt in dem Spektrum, was wir mit unseren Worten ausrichten können. Diese Bibelstelle in Jakobus, die steckt voller Bilder, um uns das ein bisschen verständlicher noch zu machen, welche Sprengkraft, welches Potenzial Wörter haben können. Und auch die Verse, die ich vorhin so ein bisschen übersprungen habe, die haben noch mehr Bilder drin, um das zu veranschaulichen. Aber nehmen wir mal die, die wir uns gerade angeguckt haben. Wir haben das Pferd, dem man das Zaumzeug in den Mund legt, also wir reden hier von diesen Schnüren oder was auch immer diesem Pferd dann um den Kopf hat und vor allen Dingen von dem Teil, was dann im Mund drin ist, wo dann der Reiter durch das Ziehen von den Zügeln das Pferd in den Kopf von dem Pferd lenken kann und damit eben steuern kann, wo dieses Pferd dann hingeht. Und das zweite Bild, was hier benutzt wird, ist das eines Ruders. Dieses kleine Ding, was eigentlich hinten nur an dem Schiff dran ist und das ganze große Schiff bewegen kann und in die Richtung steuern kann, wo der Steuermann das Schiff hinhaben will. Und beide diese Bilder haben gemeinsam, dass hier eine sehr große Kraft dadurch gesteuert wird, dass auf diesen einen kleinen Punkt konzentriert eingewirkt wird. Und so ist es auch bei unserer Zunge, bei unseren Worten, die vermeintlich manchmal so klein und unbedeutsam sind, aber doch diese große Kraft haben, Dinge irgendwo hinzulenken und Dinge zu bewegen. Diese beiden Bilder hier vom Zaumzeug und vom Ruder, die zeigen uns, dass wir Worte benutzen können, um etwas in die richtige Richtung so zu kanalisieren. Das nächste Bild, was hier benutzt wird, das zeigt uns aber auch, was passieren kann, wenn unsere Worte eben nicht unter Kontrolle sind. Wir lesen hier von diesem Funken oder von der Flamme, die einen ganzen Wald in Brand steckt. Stellt euch mal so einen Waldbrand vor. Ich meine, gerade letztes Jahr hatten wir ziemlich krasse Waldbrände in Australien und wie so ein Riesenbrand durch einen einzelnen kleinen Funken gestartet werden kann und dann komplett außer Kontrolle gerät. So ist es manchmal auch mit unseren Worten. So leicht gibt man diesen Funken von sich und so schnell hat man nicht mehr unter Kontrolle, was das alles bewirkt, wie sich das verbreitet wie so ein Lauffeuer. Also unsere Worte können kontrolliert und kanalisiert werden, um Großes zu bewegen im Positiven, aber sie können auch komplett außer Kontrolle geraten und Zerstörung mit sich bringen. Und wie schwer ist es manchmal, sich zurückzuhalten und diese Kraft der Worte richtig zu kanalisieren und zu kontrollieren. Deswegen heißt es auch in Jakobus, wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Und auch da predige ich voll zu mir selbst. Mir fällt es auch manchmal nicht so leicht, meine Zunge im Zaum zu halten. Ich gebe gerne mal irgendwie einen dummen Spruch von mir und habe schon häufiger gemerkt, wie das nicht ganz so gut angekommen ist, wie ich mir das in meinem Kopf vorher gedacht habe oder eben auch nicht ganz so gedacht habe und wie das dann so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Manchmal ist mir schon fast vorher klar, dass das passieren kann. Man nimmt es in Kauf, wenn man es lustig findet. Manchmal macht man so Sachen aber auch so komplett unbewusst. In meiner Minigruppe, also so eine Zweiergruppe, wo wir uns regelmäßig treffen und darüber austauschen, was in Gottes Wort drin steht, aber auch welche vielleicht persönlichen Herausforderungen wir haben, das eben auch in unserem Leben umzusetzen, da stellen wir uns regelmäßig diese Frage danach, ob wir in den vergangenen Wochen jemanden durch unsere Worte verletzt haben. Und ich traue mich schon gar nicht mehr bei dieser Frage mit Nein zu antworten, nicht weil ich denke, dass das ständig passiert, sondern weil es einfach so häufig auch unbewusst passiert. Das heißt, die beste Antwort, die ich darauf meistens gebe, ist nicht bewusst zumindest. Weil es so schnell passiert, dass wir jemanden durch unsere Worte verletzen, selbst wenn wir das nicht unbedingt vorhatten. Und es geht hier auch nicht unbedingt nur um die Abwesenheit von schlechten Worten bei dem, wovon Jakobus hier spricht, sondern eben auch das bewusste Sprechen von guten Worten, die eben Leben bringen. Also Worte haben Macht zum Positiven und zum Negativen. Aber wie sieht das jetzt konkret in uns aus? Es geht darum, die Kontrolle zu haben, in den richtigen Momenten zu schweigen und in den richtigen Momenten das Richtige zu sagen. Jakobus spricht hier von den Worten, die zum Fluch benutzt werden. Wie kann das bei uns aussehen? Na, zum Beispiel, indem wir durch unsere Worte andere niedermachen, indem wir vielleicht Hass schüren durch das, was wir sagen, indem wir etwas aus Zorn oder Rache heraus sagen, so im Moment halt. Vielleicht, indem wir andere ignorieren durch unsere Abwesenheit von Worten. Oder wie Jakobus hier auch schreibt, indem wir Ungerechtigkeit schaffen durch das, was wir sagen. Das sind die Dinge, die Jakobus sagt, die irgendwie so zum Fluch da sind. Aber Jakobus spricht auch davon, dass wir Worte zum Segen benutzen können. Und konkret für uns können das Dinge sein wie andere ermutigen, auferbauen, einen Dank auszusprechen, Komplimente und Lob, Leute zu trösten, konstruktive Kritik zu äußern, Gerechtigkeit auszusprechen und von der Liebe Gottes zu erzählen und auch vielleicht in den richtigen Momenten mal zu schweigen. Kolosser 3, die Verse 16 bis 17, die geben uns noch mal ein bisschen Einblick davon, was es bedeutet, diese Worte des Segens zu sprechen. Da heißt es, gebt den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was immer ihr auch tut oder sagt, soll im Namen von Gott, von Jesus, dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Also hier sind so viele Beispiele davon, wie wir Sprache benutzen können, um Gott groß zu machen, um ihm mehr Raum in unserem Leben zu geben und ein Segen zu sein für andere auch und Gott zu loben und ihm damit auch die Ehre zu geben. Wir sollen weise mit Gottes Worten umgehen, wenn wir einander lehren, das Gegenseitige. Von Gnade erfüllt sein, aus ganzem Herzen Gott zu loben. Und alles, was wir auch sagen, soll eben im Namen Jesu sein, also im Einklang mit den Wünschen von Jesus für unser Leben. So sieht ein biblischer Gebrauch von unseren Worten aus. Wenn wir den Jakobusbrief mal in einem Wort zusammenfassen wollen, dann wäre das, glaube ich, für mich das Wort Integrität. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, was es bedeutet, wenn unser Glaube und unsere Taten, unsere Werke im Einklang sind. Und in dieser Stelle und auch in Jakobus 1 Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, da geht es darum, dass eben auch unsere Worte im Einklang mit unserem Glauben sind, dass da Integrität ist, dass diese Dinge harmonisch sind. Also unsere Taten sollen zu unserem Glauben passen, unsere Worte sollen zu unserem Glauben passen. Und wenn wir diese Kette aus dem Sprichwort vorher nehmen, dann sollen natürlich auch unsere Gedanken, die unseren Worten so häufig vorausgehen, im Einklang mit unserem Glauben sein. Diese Integrität in allen Bereichen und wie sich dieser Glaube äußert. Wie absurd das wäre, wenn unser Glaube und unsere Worte nicht zusammenpassen. Das demonstriert Jakobus hier mit diesem, ja, auf der einen Seite loben wir Gott mit unserem Mund und auf der anderen Seite verfluchen wir vielleicht Menschen, wie auch immer das konkret aussieht. Und das, meine Freunde, das darf nicht sein, sagt Jakobus hier sehr deutlich. Vielleicht ist es bei uns nicht immer ganz so krass, dass wir denken, wir verfluchen jetzt jemanden explizit, aber wir wissen, dass unsere Worte sehr viel Kraft und Macht haben. Also frag dich, wo passen deine Worte zusammen mit deinem Glauben? Wo passen die Dinge, die du von dir gibst, zusammen mit dem, was du innerlich glaubst? Wenn immer du mit anderen zusammen bist, wenn du etwas mit ihnen besprichst, ob das jetzt Lehre ist, wie in der Predigt oder sonst irgendwie darüber hinaus mit jemandem redest. Und nochmal zum Anfang zurückzukommen, zu dem, naja, heraushören, wo jemand herkommt, zu dem Akzent, den man spricht. Der Vergleich, der stammt nicht von mir, ich habe das gelesen von einem schottischen Theologen und Professor für Theologie, Sinclair Ferguson heißt er, und der hat eben diese Stelle in Jakobus 3 und wie wir mit Sprache, mit Worten umgehen, wie wir diese einsetzen, eben verglichen mit unserem vielleicht auch weltlichen Akzent. Und ich möchte dieses Beispiel aufgreifen und noch ein bisschen erweitern. Also so wie du, wenn du woanders unterwegs bist, man vielleicht bei dir merkt, wo du herkommst anhand von dem Akzent, den du hast, wenn du sprichst, selbst wenn man die gleiche Sprache irgendwo spricht. So sollte das auch bei uns im Glauben sein, dass man an unserem Akzent, an den Dingen, die wir sagen, heraushört, wo wir herkommen, wo unser, naja, geistliches Zuhause ist. Dass man diesen Akzent Gottes, diesen göttlichen Akzent in dem hört, was wir sagen. Also die Aufforderung aus diesen Versen in Jakobus, die wir alle mit in die Woche nehmen können, ist, dass wir diesen göttlichen Akzent sprechen. Erkennen andere an dem, was du sagst oder wie du es sagst, dass du woanders herkommst, jetzt in diesem übertragenen geistlichen Sinne. Dass dein eigentliches Zuhause bei Gott ist. Oder merken sie nicht, dass du vielleicht woanders herkommst. Und so ein Akzent, der entwickelt sich ja auch, wenn man mal länger irgendwo bleibt und in dieser Sprache ist. Vielleicht geht der Akzent zurück, je besser ich in der Sprache werde. Vielleicht bekomme ich auch einen neuen, je nachdem, wo ich bin. Vielleicht kennt ihr mal jemanden, der sehr, sehr lange im Ausland gelebt hat und dann wieder vielleicht zurück nach Deutschland meinetwegen kommt und dann Deutsch spricht und irgendwie so die Sprache sich so ein bisschen verändert hat. Und ich glaube, so ist es auch im Geistlichen, wenn wir Sprache benutzen, wenn wir diesen göttlichen Akzent haben. Je näher wir an Gott und seinem Wort dran sind, desto mehr wir dieses Wort auch auf unsere Sprache abfärben und wir diesen göttlichen Akzent entwickeln. Und Gott hilft uns dabei natürlich. Und um das vielleicht in der nächsten Woche und darüber hinaus praktisch umzusetzen, habe ich ein paar Tipps für euch dabei. Und zwar basiert das, oder das ist eigentlich direkt von Jonathan Edwards, das ist ein amerikanischer Theologe aus dem 18. Jahrhundert, wahrscheinlich einer der bekanntesten, ich sag mal so einer der Helden der Theologie der Neuzeit. Und der hat sich als jünger Mann, ich glaube mit 17 hat er damit angefangen und dann auch in seinen frühen 20ern, eine Liste gemacht mit Vorsätzen oder Entscheidungen, wie er sein Leben leben will. Und diese Entscheidungen, die betreffen alle möglichen Bereiche des Lebens und ein paar davon handelt eben auch davon, wie er mit Worten, mit Sprache umgehen möchte, welche Dinge er sagen möchte und welche Dinge er nicht sagen möchte. Er hat es meist so formuliert, ich bin entschieden, dies und jenes zu tun. Und das sind ganz, ganz viele und das ist ganz cool, das sich mal durchzulesen, aber ich möchte mich hier auf ein paar konzentrieren und ich habe die mal ein bisschen freier übersetzt und dadurch, dass er dieselbe auch immer wieder angepasst hat und aktualisiert hat, gibt es auch verschiedene Versionen davon, aber die Sachen sind echt gut. Und da sagt er bezüglich der Worte, die er sprechen will, dass er entschieden ist, niemals etwas gegen jemanden zu sagen, außer wenn es perfekt vereinbar ist mit der höchsten christlichen Ehre, mit der menschlichen Liebe, mit der tiefsten Demut, in einem Bewusstsein der eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten und unter Berücksichtigung der goldenen Regel. Er ist entschieden, nichts zu sprechen als die reine und einfache Wahrheit. Entschieden, niemals böse über jemanden zu sprechen, außer er hat einen besonders guten Grund dazu. Entschieden, in seinen Unterhaltungen nicht nur Abneigung und schlechter Laune und Zorn fernzubleiben, sondern Liebe und Fröhlichkeit und Milde zu zeigen und dass etwas Wohlwollendes in allem sein soll, was er spricht. Ich glaube, das sind gute Prinzipien, wie wir diesen göttlichen Akzent entwickeln können und in unserem Alltag benutzen können und diesen immer stärker werden zu lassen. Was für Vorsätze, was für Prinzipien? Wie würden deine Unterhaltung, wie würden deine Beziehung, wie würde dein ganzes Leben aussehen, wenn alles, was du sagst, davon geprägt wäre? Wenn du dich danach richten würdest, diese Prinzipien. Stell dir das vor und dann bekommen wir auch so ein bisschen ein Verständnis dafür, was Jakobus meint, wenn er davon spricht, dass wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in allen anderen Bereichen beherrschen, weil Worte eben diese immense Macht haben. Und das Beste dabei ist, dass Gott uns natürlich dabei hilft, diesen göttlichen Akzent zu entwickeln. Das ist nichts, was wir aus unserer eigenen Kraft heraus schaffen müssen, sondern dadurch, dass wir mit Gott verbunden sind, wird seine Sprache auf unsere Sprache abfärben. Bet noch. Herr Gott, ich danke dir, dass durch dein Wort alles geschaffen wurde und dass Sprache und Wörter so eine große Bedeutung haben. Wir erkennen an, dass da viel Potenzial drin ist und wir erkennen auch an, dass wir häufig so unperfekt sind, wenn es darum geht, unsere Worte zu benutzen. Und so bitte ich dich, dass du bei uns bist in den nächsten Wochen, dass wir diesen göttlichen Akzent immer mehr entwickeln können, dass deine Sprache auf unsere Sprache abfärbt und dass das ist, was basierend auf unseren Gedanken unsere Worte prägt und letztendlich unsere Taten, Gewohnheiten, Charakter. In deinem Namen.